Läuft schon? Nee, ja. Matthäus 19. Matthäus 19, Vers 26 haben wir aufgehört letzte Woche. Nur mal rückblickend. Die Geschichte mit dem reichen Jüngling, ne, die da passiert ist. Ciao Tom, viel Spaß beim Arbeiten. War, wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, ne, so von Gott, dann brauchst du Jesus. Ne? Du musst ihn essen, du musst ihn trinken. Jesus ist das Leben. Ne? Also wenn du sein Leben haben willst, dann verlangt Jesus, dass du dein Leben ihm gibst. Ne? Es ist ein Tauschgeschäft, wenn man so will. Ne? Etwas Wertloses, wertlos, weil die Sünde führt zum Tod, ne? Und jeder Mensch ist ewig existent, ob er nur an Gott glaubt oder nicht, ne? Aber ewig an den Ort, wo Gott wohnt, oder ewig an den Gott, wo Gott nicht wohnt. Ne? Und Jesus ist diese Brücke, dieser Weg von diesem Ort ohne Gott, diese Dunkelheit, ohne Liebe, ohne Güte, ohne Milde, ohne das, was wir uns wünschen, wonach wir hoffen. Keine Freude, keine Gesundheit, ne? All das, was so wertvoll ist und so schön, wird an dem Ort nicht sein, weil Gott dann nicht existent ist. Und nur Menschen dort sind und Seelen, die mit diesem Gott auch nichts zu tun haben wollen und nicht ihm entsprechen. Nichts an diesem Ort riecht oder sieht oder fühlt sich nach Gott an. Es ist ein kalter Ort, es ist ein dunkler Ort, es ist ein heißer Ort. Ein Ort, wo die Seelen sein werden ewig und drüber nachdenken und bedauern, dass sie sich falsch entschieden haben. Aber Jesus ist kommen, damit wir Menschen aus diesem Ort rauskommen. Ja. Es geht doch nicht um die Zeit, um die 80 Jahre, die wir leben, sondern es geht um die Ewigkeit. Der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen. Ja. Und Jesus ist gekommen, um uns aus dieser Ewigkeit ohne ihn rauszuholen. Und er kam zum reichen Jüngling. Der Jüngling sagte, ich habe Geld, ich habe Macht, ich bin gerecht und lebe gut. Ich halte die Gesetze. Ja. Aber trotzdem fehlt mir was. Das Leben. Ich fühle mich tot. Ich fühle mich leer. Ne? Und obwohl ich alles habe, was ein Mensch erreichen kann, fehlt mir was. Ich bin nicht komplett. Und Jesus sagt zu ihm, ja, ich fehle dir. Ja. Und er sagt ihm, was muss ich tun, um das Leben zu kriegen? Und Jesus sagt, gib das auf, woran jetzt deine Hoffnung, dein Vertrauen liegt. Und dann setz dein Vertrauen, deine Hoffnung auf mich. Und folg mir nach. Komm mit mir. Zusammen. Ja. Weil ich will dich führen, Schritt für Schritt, bis in die Ewigkeit mit meinem Vater. Ich bin der Hirte, du bist das Schaf, komm und folg mir nach. Und der reiche Jüngling guckt ihn an, wird traurig, dreht sich um von seinem Hirten weg und geht wieder zurück in sein altes Leben. Wird bis zum Tode wissen, dass er kein ewiges Leben hat, sodass er sich falsch entschieden hat. Wird es bedauern sein Leben lang und trotzdem seinen Einfluss und seinen Wohlstand so und haben ihn festgehalten. Also wenn du Jesus sein Leben haben willst, das ewige Leben, das Leben in Gerechtigkeit, dann musst du dein Leben komplett ihm geben. Ohne das geht's nicht. Und die Jünger stehen jetzt da und beobachten das und sehen das und gucken sich an. Und da ist dann der Petrus wieder. Lesen wir mal Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen. Und wir sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Die gucken sich an, die gucken ihn an. Ach, so ein Versager. Dann gucken sie sich an, wir waren die Ersten. Als noch niemand an Jesus geglaubt hat, da sind wir schon nachgefolgt. Wir haben alles verlassen. Ne? Die Fischbude. Und sind dir nachgefolgt, Jesus. Was werden wir jetzt dafür bekommen? Ne? Aber wir sind doch die Ersten. Wir sind doch die, die alles richtig machen. Wir kriegen doch bestimmt richtig viel, oder? Weil wir haben das verdient. Ne? Und es ist menschlich. Ne? Und Jesus wird jetzt auf die Sache eingehen mit dem nächsten Gleichnis, das er sagt, wird auf die Sache eingehen und Petrus ein paar Dinge erklären, wie es im Himmelreich läuft. Ne? So, wie es in seinen Augen aussieht. So, weißt du, und so überhoben, wie der Petrus gerade ist, und er kann stolz sein, dass er Jesus nachfolgt, dass er alles verlassen hat, das kriegen viele Christen heute nicht hin. Ne? So, aber deswegen kriegt er nicht mehr. Ne? Und Jesus guckt ihn an und wird ihm beibringen, was es heißt, wirklich der Größte im Reich zu sein. Ne? Fangen wir an, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, also zu ihnen, zu den Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachfolgt, ne, werdet, ist okay, ihr könnt zuhören, könnt ihr nicht so richtig lesen. Ihr, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachfolgt, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mutter oder Frau oder Kind oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Also Jesus wendet sich hier um und das, und da muss man echt tief reingehen, weil das ist eine Lehre, die benutzt wird, so eine, Gott möchte jeden seiner Kinder reich machen. Aber das funktioniert nicht, weil Jesus sagt hier, ihr, und da redet er mit den Jüngern, ne, die ihr mir nachgefolgt seid, ne, nicht werdet, sondern ihr seid mir schon nachgefolgt, ihr werdet mit mir auf 12 Thronen sitzen. Also da geht es um die Apostel. Ne, so ein, also wir werden nicht auf Thronen sitzen und herrschen, sondern die Apostel werden dort sitzen und herrschen. Aber wie auch immer das dann aussieht, ist eine andere Sache. Ne? Aber was Jesus uns verspricht, ne? Jeder, sagt er, der Häuser und Bruder um meinen Namen verlässt, der wird hundertfältig empfangen und ewiges Leben bekommen. Ne? So, also da redet er auch mit uns. Ne? Jeder, der alles verlässt, was ihm hält, so in Jesu seinen Namen willen, der wird hundertfältig bekommen und der wird auch ewiges Leben haben. Und was bedeutet das? Und ich glaube, das Wichtige hier ist dieses Wort Willen. Im Namen Jesu Willen. Das heißt nicht, dass wir alles weggeben müssen, was wir besitzen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Sondern wenn Jesus das will, dann offenbart er das und dann gibt man. Aber jeder, der auf Gott hört und ihm nachfolgt und wirklich sein Leben zurücklässt und sich selbst stirbt, und ihm nachfolgt in dem Sinne, wie er es jedem von uns sagt im Geist, so ein, der wird Frucht bringen. Ja. Alles, was du investierst und alles das, was Gott von dir fordert, so ein, das ist Gewinn für uns. Ja. Dann gib du was Gott fordert und er gibt dir hundertfältig zurück. Ja. Und vielleicht ist es nicht Geld oder Ansehen oder Macht, vielleicht ist es ein Schatz im Himmel. Irgendwas, wovon du jetzt gerade noch nicht so viel hast, aber du dich später freuen wirst, ewig. Ja. Vielleicht ist es auch eine Frucht, die du niemand anderen setzt, weil du ihm nachfolgst, ne, und ein Vorbild bist. Aber im Willen Jesus zu stehen. Ne. Und deswegen, wenn man irgendwas gibt, wenn man irgendwas opfert, wenn man irgendwas tut, was radikal ist vielleicht oder was einfach ist, dann sollte man vorher zu Jesus gehen und sagen, ist es dein Wille? Oder ist es jetzt mein Wille, weil ich denke, dass es gerade passt? Ne. Wenn Gott das bestätigt, dann geh und vertraue. Und Jesus sagt hier was, aber viele werden Erste werden und Letzte, aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Ja? Und bei Jesus war das so, tagsüber hat er Menschen geheilt und die Jünger waren immer da und haben geguckt, oh, was er Großes tut oder was er Großes redet, ne? Revolutionär, ganz Neues, so ein in vielen in Gleichnissen und in Bildern und die Jünger saßen immer da und dann kannst du mal sehen, dann geht die Menschenmenge irgendwann weg und dann sitzen sie abends halt da zusammen und du, ne, und dann fangen die Jünger an, drüber nachzudenken, okay, Jesus, was hast du denn damit gemeint? Warum hast du das denn gesagt? Ne? Was bedeutet dieses Gleichnis? Und dann hat Jesus in seiner Runde ihnen angefangen, das zu offenbaren. Ne? Und so war das hier auch. Es ist alles vorbei und jetzt sitzt Jesus da mit seinen Jüngern, mit denen, die ihm wirklich nachfolgen und möchte, dass sie lernen und tiefer sehen und verändert werden vom Herzen her. Ne? Und er beginnt hier mit einem Gleichnis, um Petrus jetzt mit dieser Geschichte zu erklären. Ja, Bilder sagen mehr als Worte, ne? Als 1000 Worte. Und genauso ist es hier. Und Jesus nimmt ein Gleichnis, ein Bild, um mit der Geschichte einfach viel tiefer zu gehen und simpel zu erklären, wie es im Reich der Himmel aussieht und in Gottes Herzen. Und er fängt an: Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. Ne, früher war das so, da gab es einen Marktplatz, alle, die keine Arbeit hatten, sind zu dem Marktplatz gegangen, schon um 5 Uhr früh, wo es dunkel war, bevor die Sonne aufging, und dann saßen sie da und haben gewartet. Und die Herren vom Land oder sonst irgendwas, eine Schenke oder keine Ahnung wo, so, die kamen dann zum Marktplatz, wenn sie Arbeiter brauchten, und haben gesagt, du und du, was kannst du? Maurer brauche ich, los. Haben sie auf die Karre gesackt und dann hat jeder seinen Lohn bekommen. Ne? So, und am nächsten Tag standen sie wieder auf dem Marktplatz. So, und haben wieder auf jemanden gewartet, der ihnen einen Job gibt. Ne? So. Und genauso ist hier, Jesus sagt, hier ist ein Hausherr, und das ist natürlich Gott. Ne? Bildlich. Ein Hausherr, der einen Weinberg hat und der möchte jetzt ernten. Ne? Und er kommt da früh morgens hin, das ist 6 Uhr ungefähr, ne? Und holt die ersten Arbeiter. Das waren dann die Besten, die da standen. Ne? So, und die es drauf hatten. Und je mehr der Tag verging, desto schlechter wurde die Auswahl an guten Arbeitern. Also er kommt dahin am Morgen um 6. Vers 2. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, das war ein typischer Tageslohn damals, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er aber um die dritte Stunde, also 9 Uhr morgens, ausging, da sah er andere auf dem Markt untätig stehen. Das ist der Vers. Und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das will ich euch geben. Ne? Und sie gingen hin, und wiederum ging er aus um die sechste Stunde, also 12 Uhr mittags, und nochmal um die neunte Stunde, 15 Uhr, und tat dasselbe. Und als er aber um die elfte Stunde, also 17 Uhr abends, ne, 18 Uhr ging da die Sonne unter, ausging, da fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Ja, warum steht er denn hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Na, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht doch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Der Hausherr hat einen bestimmten Blick. Ich meine, der könnte auch am nächsten Tag nochmal ernten und am übernächsten. So, aber er beobachtet, wie schnell wird sein Feld abgeerntet, und dann denkt er, nee, das wird heute nicht. Und dann geht er nochmal. Und dann beobachtet er die 3 Stunden und sagt, nee, ich brauche noch mehr. Und geht nochmal. Und dann beobachtet er die und sagt, nee, wir werden heute nicht fertig. Heute muss man auch fertig werden. Also holt er noch mehr. Und dann holt er nochmal welche, eine Stunde vorher, bevor Ladenschluss ist. Ne? Und das ist doch, oder? Ich meine, der Hausherr hat einen Blick, den die Arbeiter nicht haben. Ne? Und er, vielleicht ist ein Unwetter angesagt, was weiß ich denn. Ne? Aber er hat einen Grund, warum das heute fertig sein muss. Und so ist es mit Gott. Und Gott kommt in unsere Leben und wir stehen da bereit und wollen ihm dienen. Ne? Und dann Gott kommt zu seiner Zeit, weil er genau weiß, zu welchem Zeitpunkt die große Ernte ist, wann es fertig ist. Ne? Und er stellt ein und er nimmt. Ne? Als es aber Abend geworden war, Vers 8, da sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Los, ruf die Arbeiter und bezahl ihnen den Lohn, indem du bei dem Letzten anfängst, bis zu dem Ersten hin. Ne? Also als allererstes kommen die eine Stunde gearbeitet haben. Jetzt stehen die da alle in der Schlange beim Kassenwart, ne, und warten, dass sie endlich ihren Lohn kriegen, dass sie nach Hause können. Ne? Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren. Die empfingen jeder ein Dinar. Das ist doch eine große Überraschung, oder? Zu denen hat er gesagt, so hat er nichts ausgemacht, wie viel sie bekommen. Ja? Bei denen hat er gesagt, kommt und ihr kriegt. Ja? Und jetzt stehen sie da, haben eine Stunde gearbeitet, ne? So, und stehen da und pff, mal gucken, was wir kriegen. Ne? Und dann kriegen sie einen Tageslohn für eine Stunde Arbeit. Die waren bestimmt total überrascht und freudig. Ne? Und jetzt musst du dir die anderen vorstellen, die mehrere Stunden oder noch mehr Stunden oder einen ganzen Tag da gearbeitet haben. Ne? So, und die gucken da und die wissen ja, ein Denar haben wir ausgemacht, okay. So, aber dann sehen die, ey, die haben eine Stunde gearbeitet, haben ein Denar bekommen. Boah, vielleicht hatte gute Laune, vielleicht kriegen wir ja auch mehr. Ne? Vielleicht kriegen wir ja 11 Dinare. So, ne? Mal gucken. Als Vers 10. Als aber hat man das? Ja. Ich lese nochmal. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr. Ah, nee. Jetzt bin ich durcheinander. Ja, lesen wir nochmal Vers 9. Und es kamen die, welche um die 11. Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder ein Dinar. Als aber die ersten kamen, ne, meinten sie, sie würden mehr empfangen, da empfingen auch sie jeder ein Dinar. Und als sie ihn empfangen hatten, oh, da murrten sie. Ne? Die sind richtig sauer. Ne? Richtig bitter. So, das kann es doch nicht sein. So, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ne? Und sie sprachen, hey, diese letzten da, die eine Stunde gearbeitet haben, die haben genauso viel zu bekommen wie wir. Sie murrten gegen den Hausherrn, sprachen, die letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last, die wir die Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortet und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tu dir doch nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Und ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Die regen sich richtig doll auf, ne? Oder du siehst schon, dieser Herr hat ein bestimmtes Herz, ne? Und er weiß genau, was er sagen muss. Und du siehst doch, wie der Hausherr diese Diener, die er hier in der Geschichte nur einen Tag kennt, ne? Sondern aber wie er ihn anguckt, ne? Die meckern, die pöbeln, so, und er guckt sie an und sagt, Freund. Warum denn Freund? So, weil jeder, der an diesem Weinberg arbeitet, der wurde vom Hausherrn erwählt, zu seinem Weinberg zu kommen, ihm zu dienen. Ausgesuchte, Auserwählte. Das sind wir. Das sind die, die von neuem geboren sind und Jesus nachfolgen. Die Nachfolge Jesu. Ne? So, andere kommen zu diesem Weinberg nicht rein. Ja, du siehst ja, die anderen, die standen da den ganzen Tag rum und der Hausherr hat aber die später geholt. Ja, so, aber auch wir sind Freunde Gottes. Ne, so, wir sind Auserwählte und berufene Arbeiter und Kinder. Weißt du, und der kommt und der redet mit der gleichen Art, wie der Heilige Geist uns überführt, wenn wir dumm sind. Und Petrus stand bestimmt jetzt da und dachte spätestens jetzt so, ja, Jesus, hab's verstanden. Okay. Weil Petrus hat falsch gedacht, menschlich. Er hat gedacht, naja, ich leiste viel, ich habe viel aufgegeben, ich bin dir nachgefolgt, also kriege ich auch mehr als einer der Jünger, die einfach nur hinterher trappeln und nichts machen. Ich bin da besser. Aber Jesus guckt ihn an und sagt, nee, Petrus, du wirst deinen Lohn empfangen. Und wenn du klug bist, dann handelst du nicht mit Gott vorher schon aus, so wie viel du bekommst, weil du mir nachfolgst, ne? So ein, weißt du, die klugen Arbeiter, das sind die einfach sagen, okay, klar, ich folge dir, ich diene dir, ich opfere, ich gebe dir, was du willst, ne? Und die mit Spannung erwarten, was kommt. Weil Gott ist ein gütiger Gott, ne? So wie der Hausherr hier. Du bist doch nur neidisch, sagt er hier. Du bist neidisch, weil ich gütig bin? Und das ist doch eben, oder? So viele sehen Gott, lieben ihn, wollen ihm nachfolgen, wollen ihm dienen, ne, und haben aber Angst vor ihm. Ne? Und das ist eben das, wir haben einen Gott, der gütig ist. Langsam zum Zorn ist sein Name. Ne? So milde, ne, und gütig. So, das ist ein Gott, der Gutes will für uns. Ne? Und das ist sein Herz. Ne? Und wer kann ihn da richten? Und wir Menschen, ich muss darüber nachdenken, wir Menschen, wir verstehen das einfach nicht. Wir verstehen nicht, dass Gott ein gutes Herz hat, dass Gott ein gütiges Herz hat, dass Gott gut ist. Warum? Wir haben vom Apfel gegessen, um zu erkennen, was ist böse und was ist gut. Leider war unser Herz so dunkel, dass wir mehr das Dunkle erkennen wollten als das Gute. Und unser Blick ist finster, so wie Petrus hier. Er steht schon im Licht, er steht beim Licht, bei Jesus ganz nah. Und trotzdem ist sein Blick nicht gut, nicht göttlich. So, da muss er hingebracht werden wieder. Und Jesus führt uns dorthin. Ne? Weißt, und Gott rechnet einfach anders ab als wir. Ja. Weißt, und dann, das muss uns zu denken geben. So, Gott, die ganze Bibel hindurch, wenn Gott sich offenbart, ne, wenn es um sein Volk schon geht und um den Dienst für ihn und die Anbetung und all das, ne, dann offenbart sich Gott immer als liebender und als gütiger und als milder Gott, der immer wieder gnädig ist, ne, immer wieder barmherzig ist. So. Und was ist Barmherzigkeit? Wenn Inge mir jetzt einen knallt, ne, so, würde ich vielleicht von der Gerechtigkeit her ihr zurück eine knallen. Ne? Aber bin ich barmherzig, dann würde ich sagen, okay, ich knall dir keine zurück, auch wenn du es verdient hättest. Ne? Oder wenn ich die Gerechtigkeit hätte dazu jetzt. Ne? So, aber Gott ist ja nicht nur barmherzig, er sagt auch, ich bin gnädig. Ne? Und Gnade ist, wenn Inge mir eine knallt, ich ihr keine zurückknall und sage, Inge, los, ich lade dich ein auf einen Kaffee, beim besten Kaffeeladen hier und einen Kuchen. Ich gebe ihr sogar noch was, das sie nicht verdient hat. Ne? Weißt schon, wie ich meine. Weißt du, und so ist, das ist nun mal Gottes Herz. Und da sind wir Menschen. Ne? Und wir Menschen gucken und denken anders. So, obwohl wir Gott meinen, ihn zu kennen. Ne? Weil wir denken, ja, wenn ich was gebe, ne, dann möchte ich auch irgendwas zurück. Ne? Und wenn es nur wenigstens ein kleines Danke ist, von den Menschen, denen ich diene. Ne? Ich weiß, meine Mama, die steht den ganzen Tag in der Küche und putzt und macht und eigentlich ist sie so der Hausklave, ne? So von meinen Eltern, von meinem Vater und von meinem Bruder. Ne? Und ich weiß, dass er das immer wieder sagt, so, ich möchte wenigstens mal ein Danke hören oder so. Ne? Wir Menschen sind so. Wir wollen wenigstens die Aufmerksamkeit haben, dass wir was gut machen oder richtig machen. Ne? So ein Und für uns ist das gerecht, ne? So und richtig. Aber Gott ist da ganz anders. Ne? Gott macht alles und erwartet nichts. Und das ist gütig und gut. Ne? Und genauso sollten wir sein. So. Wir sollten uns freuen. So. Es gibt einen Vers, der mir mal ans Herz ging, den hat Paulus gesagt. Und es geht jetzt nicht um die die nicht von neuem geboren sind, auch nicht die, die religiös sind, christlich, sondern der Kontext hier geht um die Nachfolge Jesu. Die, die schon errettet sind und Jesus nachfolgen, ne? Die Jesus als Herrn haben. Die Geschichte bezieht sich auf diese Menschen, ne? Die im Weinberg stehen und arbeiten. So. Weißt du, und da sagt Paulus, manche ernten an dem, woran sie nicht gesät haben. Ne? Ich glaube, das war Paulus. Also, manche sind berufen, zu pflügen, die Steine rauszuholen, ne? Alles locker zu machen. Andere sind berufen, das Wort auszusehen und die Liebe. Ne? So, und andere sind berufen, zu gießen und zu pflegen, ne? Damit alles groß wächst. Ne? Unkraut rauszureißen oder sonst was. Und andere sind dazu berufen, zu ernten. Ne? Was und wir sollen uns überhaupt keine Gedanken darüber machen. Ne? Und bei jeder großen Erweckung war eine Person da oder eine Handvoll. Ne? So, die haben einfach das Evangelium geredet und Millionen kamen da zum Glauben. Aber was man da leicht vergisst, das sind ja nur die Handvoll Menschen, die Gott berufen hat zu ernten. Ne? In seinem Weinberg. Aber er hat ja Millionen von Menschen davor schon berufen, zu pflügen, zu säen, zu begießen, aufzupassen und zu pflegen. Ne? Damit irgendwann dieser große Tag kommt, wo Gott sagt, und jetzt wird geerntet. Ne? Weißt du, den Ruhm von uns Menschen kriegen natürlich die ernten. Das sind die Großen. Dabei haben sie gar nichts gemacht. Ne? Die haben das Evangelium verkündigt und haben zugesehen dürfen, wie der Geist einfach seine Arbeit tut. Ne? So, weißt du, aber da steckt ja eine Macht dahinter und viele, die da dran gearbeitet haben. Ne? Und auch die werden den gleichen Lohn empfangen, wie der, der geerntet hat. Von daher ist es nicht wichtig, ob wir pflügen sollen, ob wir säen sollen oder ernten oder pflegen. So, Gott guckt anders. Und manche von uns, die müssen in viel schwerere Situationen, ne, wo sie die ganz so viel Last tragen, wie es eigentlich fast kein Mensch aushalten könnte, ohne Gott. Ne? Oder die nur Anfechtungen und Druck kriegen in Jesu Namen. Ne? So ein, und andere, die kommen im kühlen Nachmittag rein spaziert, ne, und leben ihr christliches Leben und machen nicht viel, aber trotzdem machen sie das, was sie machen sollen, wozu sie auserwählt sind. Und Jesus sagt hier im letzten Vers, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Also er kommt zurück jetzt auf Vers 30, Kapitel 19. Ne? So. Also, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Jesus hat alle seine Kinder berufen, die haben einen Ruf bekommen, er hat sie gerufen und er ruft sie in seinen Weinberg. Und da stehen sie nun in ihrem christlichen Leben, ne, das ist der Marktplatz, und warten, dass der Herr sie auserwählt, ne, so, um zu arbeiten, um zu bauen, um zu dienen, um zu erreichen, um zu schaffen. Ne. Weißt du, und, aber Jesus sagt hier, nimmt einen ziemlich großen Druck von uns Christen. Er nimmt ein anderes Gleichnis, um das nochmal zu bestätigen vielleicht, so ein, mit den 5 Talenten und 3 Talenten. Ne? Da sind Knechte von einem Herrn und die lieben ihren Herrn und der Herr kennt aber die Person und den Plan und die Aufgaben und er verteilt. Ne? Und er guckt den einen an und sagt, hier 5 Talente, mach was draus. Der andere 3 Talente, mach was draus. Anderen 1 Talent, mach was draus. Ne? Und zu den, die er sagt zu beiden, die, oder zu dreien, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, ist auch egal, auch zu der mit dem 1 Talent, zum, der vergräbt und investiert nicht. Der ist berufen, der ist auserwählt, aber er investiert nicht. Er ist ungehorsam, er folgt Jesus nicht nach, sondern kümmert sich um sich, weil er Angst hat um sein Leben. Ne? Und nicht um das neue Leben im Herrn. Ne? Von daher wird ihm alles genommen. So. Und er hat im Endeffekt nichts. Ne? Aber die anderen, die ihre Talente investiert haben, die gehorsam waren, die ihrem Herrn gefolgt haben, sind so ein, die ernten im Endeffekt mehr. Ne? So, die bekommen. Und zu all diesen Knechten sagt er den gleichen Ruf, du guter und du treuer Knecht. So ein, im Endeffekt ist es nicht wichtig, weil der uns sagt, was zu tun ist, das ist Gott. Er kommt zur richtigen Zeit, zu seiner Zeit, und er sagt genau, was passieren soll, weil es sein Plan ist. Also müssen wir doch einfach nur auf ihn warten, uns auf ihn ausrichten, uns an den Ort begeben in unserem Herzen und warten zu empfangen und dann zu folgen, wenn der Ruf kommt. Und wir kriegen doch jeden Tag irgendeinen kleinen Ruf von Gott. Manchmal sind es für uns Banalitäten, die am Ende dann aber Sinn machen. Und manchmal sind es große Sachen, so wo man Angst kriegt, wo man wieder neue Kämpfe hat, aber wo man auch viel mehr Frucht sehen darf dann. Wir sollen einfach bereit sein, den ganzen Tag hindurch zu empfangen. Und ich glaube, und das muss ich mir so nochmal anschreiben, will mir das angewöhnen, weißt du, Gott nicht nur zu suchen am frühen Morgen, um von ihm zu hören, dann nicht nur angewöhnen, tagsüber mit ihm zu laufen und ihn zu sehen und zu hören, manche Situationen oder Sachen, die ich nicht verstehe, anderes, was mich umhaut, nicht sofort verstehe, ne, sondern auch am Abend dann so einen Rückblick zu machen, was, und ihm näher zu kommen und zu sagen, warum ist das heute passiert? Oder warum hast du mir diese Bibelvers gegeben? Ich verstehe irgendwie nicht so. Ne? Macht nicht so Sinn. So, weil ich bin mir sicher, und ich weiß aus Erfahrung, wissen wir alle, dass Jesus auf jeden Fall Antworten gibt. Ja. Aber wer nicht zu Jesus kommt und Zeit mit ihm verbringt, der wird weiter nicht wissen, worum es eigentlich ging. Also, und Petrus, und das ist eben das, was die Jünger so ausmacht, das ist das Einzigste. Die haben sich an Jesus rangeklettet, ne, und haben nachgefragt. Die wollten es wirklich wissen. Und die wollten ihren Herrn und ihren Meister und ihren Liebsten wirklich kennenlernen. Ne. Also, wir sind alle berufen als Kinder Gottes. Aber es kann nicht sein, dass alle sofort in irgendeinen großen Dienst reingeschmissen werden sollen. Das ist eine Lehre, aber das ist nicht biblisch. Die Neue Testament in der Apostelgeschichte, da waren so viele, die sich für Jesus entschieden haben, die sich bekehrt haben, die von neuem geboren waren. Eine Riesengemeinde, ne? Und trotzdem waren nur 7 oder so dann auserwählt aus dem ganzen Haufen, um zu dienen. Ne? So, und der Rest hat gedient in der Anbetung, im Gebet, in der Gemeinschaft, im Zusprechen, in der geistlichen Erbauung, ne? Und im Wachsen und im Einssein, ne? Und im Verkünden des Evangeliums, so, für die, die es noch nicht kennen und für die, die es kennen und brauchen. Ne? Also entweder baut man das was Gott bauen möchte, oder man baut einfach, was man will. Gott hält nicht davon, zu voreilig zu sein. Und ich bin lieber der, der da sitzt, bereit und gespannt, der arbeiten will, und ich will arbeiten, ich will was machen, ich will was sehen. Aber es ist besser zu warten, den Moment an, wo Gott dann sagt, so und jetzt los. Vielleicht bin ich ja auch die Person, die zusammenbricht in der Hitze des Tages. Weil ich einfach so bin. Gott kennt uns. Und zur richtigen Zeit kommen wir rein. Aber was mir das hier sagt, ist nochmal Petrus, Stefan, entspann dich. Folg du mir nun nach und sei gehorsam. Vertrau mir, lern mich kennen, lieb mich. Du wirst deinen Lohn empfangen, der wird besser sein als das, was du jetzt von mir erwarten würdest. Ja. Keiner wird vernachlässigt. Warum? Weil Gott nun mal so ist. Gütig. Macht überhaupt keinen Sinn, aber so ist er. Gott fordert von uns gar nichts. Und wenn man mal die Bibel richtig liest, dann sieht man es auch. Es gibt zwar Regeln und es gibt auch Gesetze und es gibt Sachen, wo Gott ganz klar ist und wo er auch sagt, wenn ihr mir da nicht vertraut oder ungehorsam seid, dann müsst ihr die Konsequenz tragen, weil da gibt es Konsequenzen. Da kann ich und will ich kann euch da nicht schützen, weil ihr euch mir verwehrt. Ne? Aber trotzdem sagt er auch, dass er auch in unserer Schwachheit das trotzdem noch alles in seiner Hand behält. Er wird uns nicht loslassen, ne? Sondern er wird dann halt unseren Ungehorsam benutzen, um uns durch eine Zeit zu bringen, um uns neu am Ende dastehen zu lassen. Ne? Von daher, Gott ist einfach gut. Ich freue mich auf den Himmel, wenn man nicht mehr unterscheiden muss zwischen Gut und Böse, sondern nur noch gut sieht. Ich glaube, uns wird es wirklich umhauen, wie Gott eigentlich wirklich ist. Und für mich und für mein perverses Herz, ne? Das Fleisch, das Gefallene, was da noch ist, ne? Ich lag heute im Bett bei der Vorbereitung und habe mal wieder gemerkt, es ist mir überhaupt nicht. Ist mir überhaupt nicht möglich, überhaupt das Gute anzunehmen. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass da ein Gott ist, der alles macht. Ne? Der alles schon fertig hat und alles, der für mich ist. Der mich will und der gut zu mir ist und der gute Gedanken über mich hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Warum? Weil ich diesen Blick einfach nur nicht habe. Ne? Aber je mehr ich Gott kennenlerne, desto offener wird mein Blick dafür, wie gut eigentlich das Gute ist. Und dass das nun mal das Gesetz ist, gut, so gut zu sein. Ich kann es jetzt nicht in Worte fassen, aber ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ne? Ich meine, im Endeffekt wird nur das Gute da sein. Ne? Und jetzt bin ich gerade dabei, überhaupt zu lernen und zu erfahren, was gut eigentlich bedeutet. Und das kannst du echt nur, wenn du Zeiten in Gottes Wort verbringst und ihn kennenlernst und dich von Gott selber unterrichten lässt. Du wirst kein neues Leben kriegen, wenn du nur zur Gemeinde kommst und einen Gottesdienst durchhältst. Sondern das neue, das ewige Leben und Gottes Güte und Milde kriegt man nur, wenn man wirklich zu ihm geht mit dem Herzen und sagt, hier bin ich und jetzt bist du mein. Also lasst uns beten. Ja, ich danke dir, dass du uns aussendest. Du hast uns alle berufen. Und ich danke dir für jeden, den du hergeschickt hast, den du erwählt hast und der auch bereit ist, so gehorsam zu sein, der da ist, um nicht nur dich kennenzulernen, sondern ja, der sich auch investiert, um zu dienen. Ich freue mich drauf, Herr, und ich danke dir. Und egal, was ich machen soll in deinem Namen, ich möchte damit zufrieden sein. Und ich bin da oft wieder. Ich kann mich in den Petrus echt reinversetzen. Und doch sind für dich die großen Sachen manchmal so klein. Und die Kleinigkeiten, die für mich so unwichtig sind, die ich oft einfach vernachlässige oder nicht drüber nachdenke, Da zeigst du mir dann, wie groß das eigentlich ist. Und ja, ich möchte gehorsam sein und zufrieden und vertrauen. Und ja, und ich bin froh, ja, dass wir alle bezahlt werden. Wir kommen alle, niemand kommt hier zu kurz. Ja, und ich denke, dass wir uns alle gleich sind. Ja, ich liebe dich und ich möchte dich auch im Arm suchen und mit der Gemeinschaft haben. So einfach Zusammenhänge mehr verstehen. Ich bitte dich, dass du unsere Gemeinschaft jetzt segnest und auch, ja, jetzt Silvesterabend, wenn wir hier zusammen feiern, nicht? Ja. Weißt du, es wird eine schöne Zeit heute. Ja, Amen.